Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es sind aber schlechte Zeiten für Musiker. Klar. Aber es gibt auch Plattformen im Netz, auf denen sie ja nicht nur etwas Geld verdienen können, sondern auch noch in direkten Kontakt mit ihren Fans treten können. Manchmal ganz simpel, indem sie personalisierte Geburtstagswünsche übermitteln, natürlich gegen Geld. Das tun sogar Stars wie Snoop Dogg.
Hey Steph, happy birthday, baby. I see you be watching me on Instagram. Well now, here's looking at you. Happy birthday, beautiful.
Das geht auf der Seite Cameo oder etwas ausgeklügelter eine Seite wie Patreon, wo man als Fan ein Abo für seinen Lieblingsmusiker, seine Lieblingsmusikerin abschließen kann, einschließlich ein paar exklusiver Zugänge. Tobi Müller, unser Musikkritiker. Ist es ein guter Weg für neue Einnahmen für Künstler?
Ja, es ist im Moment die einzige, natürlich, wenn man so möchte, das über Crowdfunding oder eben so Abo-Modelle zu machen, über die wir gleich sprechen werden. Man muss aber auch sehen, dass dieser Musikmarkt eben schon länger kaputt ist. Man kann es nicht anders sagen. Eigentlich müssen wir uns neue Modelle überlegen, wie wir überhaupt mit MusikerInnen in Beziehung treten sollen. Das hat natürlich schon ein bisschen was von Auftragsarbeit dann jeweils. Natürlich macht man sich da ein bisschen nackig. Das sehe ich auch selber ein bisschen ambivalent, aber es ist halt wirklich das einzige Modell, wie man das macht. Man muss selber gucken, wo man bleibt, wie man zu seinen Fans kommt.
Diesen Kontakt zu den Fans wollen ja eben Musikerinnen und Musiker aufbauen, unter anderem über Plattformen wie Cameo. Das haben wir gerade vorhin gehört. Snoop Dogg, der da also einen personalisierten Geburtstagsgruß übermittelt hat. Andere tun es auch auf dieser Plattform. Eine andere ist Patreon, wo also auch nicht nur Musiker, generell auch kreative Autoren, auch sogar Podcaster dort ihr Publikum finden sollen und da eine gewisse Monetarisierung möglich sein soll. Was sind das für Plattformen? Inwieweit unterscheiden die sich?
Ja, das gibt natürlich, also klassische Crowdfunding-Plattformen sehen wir ja schon länger, schon rund 10 Jahre, würde ich mal sagen, wie Kickstarter zum Beispiel ist die berühmteste oder auch wie Makeit, die sammeln Geld jetzt eher für konkrete Projekte. Ne? Bei MusikerInnen ist das meistens die Studiozeit für ein Album, die Produktionskosten. Die SpenderInnen kriegen dafür vielleicht früheren Zugang zu Musik, vielleicht ein Video von den Aufnahmesessions, als das noch möglich war, vielleicht sogar ein Besuch im Studio oder so. Und Patreon zum Beispiel funktioniert da anders, nämlich wie ein Abo. Also man finanziert jetzt nicht ganz konkrete Projekte und hat dann wieder Ruhe, sondern man gibt einen regelmäßigen Beitrag jeden Monat und kriegt da dann verstärkten, personalisierten Zugang, damit die KünstlerInnen eben auch ein Auskommen haben, ein regelmäßiges und nicht alles quasi in diesen alten Zyklen laufen muss, ne? Wie Aufnahme, Album, Tour und so weiter. Oft sind das dann auch Gruppen oder Künstler, die nicht mehr ganz so im Fokus der Musikindustrie stehen, eben aber dennoch eine gute Fanbase haben, und das ist ja eben auch das Problem, dass es tatsächlich schon länger gibt. Patreon, glaube ich, ist schon etwas, was für Musikschaffende besonders geeignet ist, um ihnen da quasi ein Grundeinkommen zu sichern. Es gibt auch andere, die sehr viel Geld damit verdienen, das muss man auch sehen. Es bestimmt nicht die Regel. Crowdfunding-Plattformen sind dann, wie gesagt, eher für Projekte, und dann gibt es auch noch andere wie Cameo, die, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht so richtig angekommen ist. Das hat schon sehr stark mit einer US-Celebrity-Kultur zu tun, die eigentlich im Musiksystem, so wie ich es überblicke, in Deutschland noch nicht so richtig gegriffen hat.
Ja, und eben noch Plattformen, die, man muss es fast sagen, selbstverständlich aus den USA kommen. Also auch da wieder, was den Bereich angeht, eine gewisse Internetkultur, die wir in Deutschland sozusagen importieren müssen. Ja. Und aus den USA kommt ja auch Amanda Palmer, diese Musikerin, die ja mit den Dresden Dolls durchaus gewisse Erfolge auch gefeiert hat. Ja. Und von Anfang an eigentlich auch dafür stand, tatsächlich immer in direkten Kontakt mit den Fans sein zu wollen, mit ihnen tatsächlich gemeinsam vielleicht sogar etwas schaffen zu wollen und auch aktiv ist auf diesen Plattformen. Ist das so ein Beispiel, an dem man erzählen kann, wie so etwas gelingen kann?
Auf jeden Fall. Es ist wirklich ein Aushängeschild, eigentlich schon fast ein Role Model für diese Plattform. Man muss aber auch sehen, dass das ihrer Kunst einfach auch sehr gut entspricht. Also die Dresden Dolls, ich würde das mal so als Punk-Chanson, Punk-Kabarett, so eine Mischung aus Punk- und 20er-Jahre-Chanson, auch aus Deutschland, beschreiben. Das war immer sehr in your face, wie man sagt, also sehr aggressiv gegen vorne, eine Feministin, die auch klassische Rollenmodelle dann quasi umdreht, viel Nacktheit, viel bemalte Körper. Man konnte sich auch zum Beispiel wünschen bei ihr, was sie sich auf ihren nackten Bauch schreibt. Und dann hat sie ein Video davon gemacht, das Buch geschrieben, was unglaublich erfolgreich war. Ihr TED-Talk wurde, glaube ich, 10 Millionen Mal angeguckt. Aber das ist eben auch eine bestimmte Kunst, der das dann besonders liegt. Also es muss schon sehr extrovertiert sein. Es muss schon mit diesen klassischen, auch feministischen Waffen irgendwie spielen können, dass ich mir quasi ein Rollenmodell nehme und das umdrehe und das dann richtig nach vorne spielen. Und es gibt natürlich auch Musik, die ganz anders funktioniert, die vielleicht stiller ist, die vielleicht ein bisschen mehr auf die Füße starrt oder so, die was anderes macht, wo die dann Nachteile haben auf diesen Plattformen. Amanda Palmer ist ein gutes Beispiel, aber ich fände es jetzt auch schade, wenn das quasi als Role Model für alles andere durchgehen müsste und man dann den Musikerinnen sagt, du musst es jetzt genauso machen wie sie, weil dann verändert sich einfach ihre Musik irgendwann. Das stimmt nicht für jeden Act. Für sie hat es tatsächlich sehr gut funktioniert, das stimmt.
Patreon gibt es ja dann auch in Deutschland seit einiger Zeit. Gibt es da Beispiele, die Ihnen aufgefallen sind von Musikerinnen und Musikern, wo es vielleicht ganz gut gelingt?
Ja, besonders gut gelingt das aber auch schon lange und vor Patreon den einstürzenden Neubauten. Das fand ich immer ein bisschen überraschend, weil das sind jetzt ja doch ältere Herren in ihren 60ern, also doch eine der wichtigsten deutschen Bands, würde ich schon sagen, schon sehr lange, die aber schon ganz lange keine richtigen Plattenverträge mehr machen. Die haben schon mehrere LPs über dann aber klassische Crowdfunding-Plattformen finanziert und warten, bis sie das Geld haben und gehen dann ins Studio. Und wenn Blixer Barker seine Texte hat, das dauert auch immer ein bisschen länger, muss man dazu sagen. Die sind jetzt auch auf Patreon und haben das dann auf verschiedenen Plattformen versucht hinzukriegen. Also es wäre falsch, wenn man denkt, das ist jetzt nur was für Digital Natives oder so, die wissen, wie das geht und sich das im Internet aneignen. Nein, nein, das geht eben auch für ältere Bands, die jetzt vielleicht nicht mehr so ganz im Fokus der Industrie stehen. Eine andere Botschafterin auch schon, also die Patreon selbst macht schon immer Filme mit ihr, ist Judith Holofernes, ne, die ehemalige Sängerin von Wir sind Helden, einer deutschen Band, die jetzt auch ihre Zeit schon gehabt hat. Also ich meine, die Band gibt es nicht mehr und sie tritt jetzt quasi solo auf oder ist auch Podcasterin und macht das. Und sie hat vor anderthalb Jahren ist sie der Patreon beigetreten und hat da gleich einen kleinen Film online geladen. Und da hören wir uns mal die ersten paar Sekunden an, warum sie da ist, wie sie das selbst sagt.
Ihr Lieben, ich bin endlich bei Patreon. Bei Patreon kann man das machen, was ich mir von Crowdfunding immer schon gewünscht hätte, nämlich entspannter arbeiten und einfach immer vor sich hin sein Ding machen. Dauerhaft. Für mich paradiesisch. Und ihr könnt mich dort unterstützen.
Das klingt natürlich immer ein bisschen rosarot im ersten Moment, wenn man sich das anhört, ist alles tipptopp, aber für sie hat es offenbar ganz gut funktioniert und das ist eben der Kern, das ist schon wichtig, was sie sagt. Sie sagt, ja, es geht darum, dass man erstmal ein bisschen Ruhe hat, ne, und sich quasi nicht immer neunackig machen muss für etwas, wenn man Geld braucht. Das ist auch sehr zeitintensiv für viele Bands und KünstlerInnen, sondern dass man sagt, wir gucken jetzt mal, dass regelmäßig was reinkommt, ihr könnt ein bisschen teilhaben an dem und das verschafft mir doch immerhin mehr Ruhe als alles davor.
Also man schließt als Fan sozusagen eine Art Abo für seinen Lieblingskünstler ab.
Genau.
Vielleicht ist das ja ein Modell, was sich noch weiter verbreiten wird. Dennoch bleibt da natürlich trotz der Praktikabilität für viele Musikerinnen und Musiker, dass sie da eben auch eine Einnahme generieren können, die Frage, wie viel Nähe eigentlich zwischen Künstlern und Konsumenten, sage ich mal, überhaupt gut ist. Also es ist ja fast eine Art Kooperation. Man wird ja fast irgendwie Kollege oder Mitarbeiter. Mhm. Tut das der Kunst gut?
Ja, das finde ich die wichtigste Frage überhaupt tatsächlich, Wladimir, weil ich finde, Pop ist ja immer etwas, was mit Nähe und Distanz spielt. Ne? Also man fühlt sich immer gemeint und das ist die Nähe quasi, aber wird dann auch wieder schroff zurückgewiesen. Das ist dann doch eine Kunstfigur. Wenn man sich die Filme mal anguckt, die sind alle viele mit den Handys aufgenommen. Man kommt den Leuten sehr nah, sieht ihnen ein bisschen die Nasenlöcher hinauf und so weiter. Also das ist sehr intim tatsächlich. Frau Holofernes sitzt da dann auch, legt sich so ein bisschen hin und regelt sich auf dem Sofa. Man ist ganz nah dran. Natürlich beeinflusst das quasi die Kunst oder das Produkt, nehmen wir es mal so, was man dann anbietet. Aber auch das, glaube ich, ist eine viel ältere Bewegung. Ich glaube, man kann es in einer Nussschale so sagen. Früher wollten die Fans alles über die KünstlerInnen wissen und heute hat sich das umgedreht. Nämlich die KünstlerInnen wollen eigentlich alles über die Fans wissen. Das ist quasi die Datenlage heute. Das ist bei Spotify so, beim Streaming. Die wollen wissen, was, wo, von wem, wie oft gestreamt wird. Das sind die Daten, die die Künstler ja auch haben. Die können sie abrufen, wenn sie auf Spotify sind. Und so ist es hier eben auch. Also sie wollen quasi wissen, was die Fans von ihnen wollen, was sie ihnen dann anbieten. Das ist schon eine radikale Umkehrung der Beziehung zwischen Künstler und Fan. Und ich glaube schon auch, dass es das Produkt tatsächlich tatsächlich beeinflusst. Da mache ich mir Sorgen, da sehe ich eigentlich den ambivalentesten Punkt der ganzen Geschichte. Dass man jetzt Kanäle sucht, wie man Einkommen generieren kann, finde ich absolut legitim. Dass man das auch mit quasi sozialmedialen Mitteln macht, finde ich auch okay. Es bleibt einem auch nichts anderes übrig. Aber wie es die Kunst gerade so komplett umkehrt, das macht mir eigentlich am meisten Sorgen, weil ich möchte eigentlich nicht das sehen, was ich will, sondern ich möchte zu was hingeführt werden, was ich noch nicht kenne. Das ist zumindest mein Anspruch an Kunst und an Musik natürlich auch.
Kritiker Tobi Müller über die neue digitale Nähe von Musikern und Fans.